Begrüße euch an diesem schönen Sonntag und ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland. Karl hat es schon erwähnt, ich war in Polen auf einer Riesenkonferenz und habe da auch was machen dürfen, aber vor allem habe ich viel gelernt und mir ist gerade wieder ein Workshop eingefallen, wo wir ein bisschen im ersten, also im Titusbrief den Anfang ein bisschen genauer angeschaut haben. Und da steht in Titus 2, ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Die Gnade Gottes unterweist uns. Die Gnade Gottes unterweist dich. Das ist meine Hoffnung heute. Und die Gnade Gottes unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Und dieses Wort besonnen, das haben wir uns in dieser einen Session, in dem Workshop, ein bisschen genauer angeschaut. Und da sind wir draufgekommen, das bedeutet klar denkend. Das bedeutet, dass die Gnade Gottes dich unterweisen will, dass du ganz klar denken kannst. Das ist meine große Hoffnung, dass ihr alle immer klarer denkt, immer reifer werdet in dem, wie ihr über Gott denkt, über das Evangelium. Und dass es eines Tages nicht mehr notwendig sein wird, euch vor dem zu warnen, vor dem uns der Karl vorhin gewarnt hat. Und der Karl ist so lieb und nett und freundlich und er hat nur gesagt, wir können nicht dahinter stehen. Aber eines Tages hoffe ich, dass du so klar und reif bist, dass die Warnung nicht notwendig ist. Vor so einer Irrlehre, die dich von der Gnade wegbringen will. Es gibt viele Lehren in Wels, in vielen Kirchen, die wir auch nicht unterstützen. Wo wir denken, das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Das ist nicht das, was Gott wirklich will. Aber es gibt wenige, wo wir sagen, pass auf, das ist gefährlich. Und das ist so ein Fall. Aber eines Tages hoffe ich, dass du so reif bist, dass es gar nicht notwendig ist. Weil du die Schriften schon so gut kennst, weil die Gnade Gottes dich unterwiesen hat, klar und nüchtern zu denken. Aber kommen wir zu Maleachi, wo wir uns zurzeit aufhalten in unseren Predigten. Wir gehen durch das kleine Buch Maleachi durch. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Wenn du das Matthäusevangelium gefunden hast in deiner Bibel, dann musst du nur nach vorne blättern, dann müsste da der Maleachi sein. Außer du hast deine Lutherbibel mit Apokryphen zwischendrin. Dann wird es komplizierter. Da musst du eben Inhaltsverzeichnis nachschauen. Oder so lange blättern, bis du es gefunden hast. Das mache ich immer. Ich blätter meistens so lange, bis es irgendwie doch da ist. Heute fragen wir uns, wie ist Gott? Wie ist Gott? Das passt auch sehr gut dazu, zu diesem Thema. Was will dieser Gott eigentlich von uns? Was will er uns geben? Wie will er uns begegnen? Wie sollen wir ihm begegnen? Wie ist er wirklich? Ist er ungerecht oder ist er gerecht? Ist er fern oder ist er nah? Ist er egal oder ist er ehrfurchterregend? Wie ist Gott? Natürlich kennst du als guter Christ, kennen wir als gute Christen die richtige Antwort. Gott ist gerecht, er ist nahe und er ist ehrfurchterregend. Und wir erleben das, wir erleben die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben, wir erleben seine Nähe und seine Größe immer wieder. Aber wenn du ein guter Christ bist, dann kennst du auch Zeiten, wo du daran zweifelst, wo es dir nicht so klar ist. Also ich kenne diese Zeiten, wo ich mich wirklich frage, wo ist jetzt dieser Gott? Wo ist er denn? Und wie ist er wirklich? Ist er wirklich so nahe und ehrfurchterregend? Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Erfahrt ihr das auch manchmal? Es ich glaube, das ist ganz normal im Leben eines Christen. Die Leute zur Zeit von Maleachi, die haben nicht mehr gezweifelt, sondern sie waren schon ganz bitter und voller Zynismus. Ganz zynisch waren sie. Sie haben vorher erwartet, Gott ist unser Gott, wir sind mit ihm im Bund, wir gehören zum Volk Israel. Und wenn Gott unser Gott ist, dann muss er mir ja Gutes tun. Und er muss alle bestrafen, die mir Böses tun. Und er muss mich segnen. Und dabei haben sie auf Gott gepfiffen, sie haben gelebt, wie sie wollten, sie haben Gammelfleisch geopfert, sie haben Lüge gelebt, sie haben aufs Gesetz gepfiffen, sie haben mit Götzen geliebäugelt, sie haben die Treue gebrochen und sie haben gelogen. Trotzdem haben sie irgendwie erwartet, dass Gott sie mit seinem Segen überschüttet. Aber Gott hat sich eben nicht für ihren gottlosen Lebensstil einspannen lassen. Und dann sind sie enttäuscht gewesen und haben ihren Glauben weggeschmissen und haben gesagt, wie es da steht, Maleachi 2, Vers 17, am Ende, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Es schaut nämlich so aus, als ob Gott die Bösen segnet. Es schaut so aus, als ob Gott nicht richtet. Als ob es keine Gerechtigkeit gäbe. Es schaut in unserer Welt wirklich manchmal so aus. Lenin, Stalin, Kim Il-sung sind damit davongekommen, oder? Sie haben in dieser Welt keine Gerechtigkeit erfahren. Sie sind ungeschoren davongekommen. Und wie schaut's mit dem aus, der dich in der Schule quält, der dich in der Arbeit mobbt oder der dich vor Gericht fertig macht? Er kommt damit davon. So schaut's aus. Wo ist Gott? Gott fühlt sich so fern an. Die Leute zur Zeit von Maleachi, die haben nicht mehr gezweifelt, sondern sie haben ganz tief drinnen geglaubt, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Da war kein Zweifel mehr, sondern sie haben gewusst, sie haben gedacht, dass sie wissen, Gott ist ungerecht und er ist fern und es ist ganz egal, wie wir leben. Gott reicht's. Es reicht ihm mit diesen Leuten. So eine Einstellung bringt seine Geduld an ihr Ende. Er sagt in Vers 17, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Seine Geduld ist langsam am Ende. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen, oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Und der Herr lässt sich solche blasphemischen Verleumdungen nicht bieten von seinem Volk. Lesen wir seine Antwort, mit der wir uns heute genauer beschäftigen. In Maleachi 3, 1 bis 5 steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Vater im Himmel, bitten dich um deine Gnade, dass du uns jetzt lehrst, unterweist, dass du uns hilfst zu verstehen, was du möchtest und uns tief drinnen begegnest. Herr, komm du uns nahe mit deinem Wort. Amen. Für mich steckt da so viel Sehnsucht in diesem Worten, so viel Sehnsucht nach Nähe, aber die Nähe ist vielleicht ein bisschen anders als erhofft. Zuerst sehen wir, dass Gott kommt. Er kommt auf einmal ganz konkret zu seinen Leuten. Das ist bekannt, dass er kommt. Er sagt, dass er seinen Boten schickt, der den Weg vorbereitet. Also du kannst sicher wissen, zuerst kommt immer der Bote. Der Bote bereitet den Weg. Das ist immer so. Gott bereitet dich darauf vor, dass er kommt. Gott schickt Boten. Dann kommt er persönlich. Er selbst kommt. Da steht es ja in Vers 2. Er bereitet den Weg vor mir her. Also auf diesem Weg kommt zuerst der Bote, der bereitet den Weg. Und dann kommt der Herr selbst. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt. Also er kommt selbst, der Herr kommt selber. Und er ist auch gleichzeitig der Engel des Bundes. Das heißt, er kommt nicht nur, sondern er bringt auch die Gelegenheit, mit ihm wieder in eine tiefe Beziehung zu treten. Die bringt er auch mit. Das heißt, der Herr selber kommt und er stellt die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder her. Und das Ganze wird plötzlich sein. Da steht das Wort plötzlich. Plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Die Leute werden überrascht, obwohl der Bote da war, obwohl der Herr das vorbereitet hat alles und es bekannt war. Trotzdem sind die Leute überrascht. Und es ist so, der Herr kommt zu seinem Tempel. Der Herr kommt in sein Eigentum, der rechtmäßige Eigentümer kommt in sein Haus, zu seinen Menschen. Gott kommt in den Tempel, sagt Maleachi. Und er fordert seinen Besitz ein, natürlich. Er kommt in seinen Tempel. Der gehört ihm. Es wird plötzlich passieren und es ist bedrohlich. Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und die Antwort, die da natürlich darauf erwartet ist, lautet niemand. Niemand kann bestehen. Niemand kann das aushalten. Die Leute sehnen sich nach Gottes Nähe, aber wissen sie wirklich, was das bedeutet? Wenn Gott kommt, dann kommt nicht der Nikolaus mit dem langen Bart und mit den Süßigkeiten, der sich dann danach wieder ausruhen muss hinter den sieben Bergen. Wenn Gott kommt, kommt doch nicht der Nikolaus. Der bleibt und seine Nähe verändert. Er kommt in sein Eigentum. Wir alle leben in Gottes Welt. Und wir alle gehören ihm, weil er uns gemacht hat. Und er bleibt da. Er will ja Liebe. So fängt das Buch Maleachi an. Ich liebe euch, spricht der Herr. Wenn dieser Gott kommt, dann muss er sich nicht später wieder ausruhen, zu Hause im Himmel. Er bleibt. Er kommt in sein Eigentum. Und er wird uns verändern durch seine Nähe. Wir fallen auf die Knie. Keiner wird stehen bleiben können, wenn dieser Gott kommt. Das heißt, wenn du Gott herbeiwünschst, wie die Menschen da das gemacht haben, zum Gericht, dann ist es auch gefährlich für die, die sich das wünschen. Weil wenn Gott kommt, dann spült es auf einmal alle Gottlosigkeit ans Licht, nach oben. Wenn das Licht angeschaltet wird, dann sieht man, was da ist. Wenn der Stein umgedreht wird, dann sieht man, was drunter alles hervorwimmelt. Alle Gottlosigkeit kommt ans Licht, wenn Gott nahe kommt. Und wenn Gott nahe kommt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, sagt uns der Maleachi da. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Gott reinigt oder Gott richtet. Maleachi erklärt es ein bisschen näher. Gott reinigt. Verse 3 und 4. Also es fängt schon in 2 an. Denn er, Gott, er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Gott reinigt. Gott ist wie das Feuer, schreibt Maleachi da. Neuen Testament ist es ganz genau dasselbe. In Hebräer 12, Vers 29 steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist nicht der Gott des Alten Testaments, der ein Feuer ist. Und der Gott des Neuen Testaments ist der Nikolaus. Na, das ist nicht so. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist wie das Feuer und er brennt die Schlacke weg. Ihr wisst es alle nicht, aber vor langen, langen Jahren in unserer Schule bin ich ausgebildet worden zum Metallurgen. Das heißt, theoretisch könntet ihr das jetzt genau erklären, was da passiert, wenn ein Metall eingeschmolzen wird. Das ist halt schon so lange her. Nur es ist so, das Metall ist am Anfang ganz hart. Und dann kommt die Hitze, dann kommt das Feuer. Und das bringt das Metall zum Schmelzen. Das heißt, es verliert diese Härte und es verliert seine Form und es wird auf einmal flüssig. Plötzlich schwimmt die Schlacke oben. Schlacke ist der ganze Dreck, der noch im Metall drinnen ist, den man rauskriegen will. Plötzlich schwimmt das alles oben und das Feuer brennt es weg. So geht Gott mit uns um, sagt er. Und das Ganze braucht Zeit. Da steht, er wird sitzen und das machen. Muss man sich hinsetzen dafür. Es dauert. Es geht nicht so, sondern es dauert. Es braucht Zeit. Gott setzt sich hin, er nimmt sich Zeit. Was ist denn sein Ziel dabei? Was ist sein Ziel? Das steht auch ganz klar da. Sein Ziel sind veränderte Menschen. Und die Menschen, die sind anders, jetzt nicht in dem, dass sie 5 Minuten mehr am Tag beten oder 2-mal in der Woche die Geschwindigkeitsbeschränkung einhalten. Sie werden innerlich verändert. Der ganze Mensch wird total verändert. Es geht nicht darum, dass sie Spuren und alle Regeln einhalten, sondern dass sie selber richtig werden. Und das war ihr Problem, dass sie eben so hart waren, so eingefroren, so voll mit dieser Schlacke, weil sie sich von Gott weggewandt haben. Und das hat sie natürlich kaputt gemacht. Das hat dazu geführt, dass sie ganz auf sich selber bezogen waren. Und Gott sagt, das ändern wir. Ich ändere dich. Ich komme her und du wirst ein neuer Mensch. Er möchte, dass die Menschen sich verändern, dass sie selber richtig waren. Und da sagt er, zuerst reinigt er die Söhne von Levi, das sind die ganzen Priester und Leviten. Mit denen fängt es immer an. Das sagt Petrus auch in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Mit denen fängt es immer an. Sie werden verändert. Sie werden andere Menschen. Ihre Beziehung zum Herrn ist auf einmal wieder da. Er ist wieder ganz nahe und er arbeitet an ihnen und er verändert sie. Das verändert sie alles, dass er so nahe ist. Und dann leben sie anders und ihr Leben wird dem Herrn angenehm sein und das ganze Volk wird verändert, denn da steht in Vers 4 auf einmal, nicht nur die Söhne Levi, sondern Juda und Jerusalem wird auf einmal wieder verändert. Gott reinigt alle, das will er gern machen. Und das ist seine Antwort auf Vers 17, auf den ersten Vorwurf, wo die Leute gesagt haben, Gott freut sich an dem Bösen. Und jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und solchen hat er Gefallen. Die Antwort steht ganz klar da. Gott hat keinen Gefallen am Bösen, sondern er brennt es weg. Und er verwandelt die Menschen. Das ist die erste Möglichkeit, wenn Gott kommt. Die erste Möglichkeit ist, Gott reinigt. Es gibt auch die zweite Möglichkeit. Gott richtet. Es steht in Vers 5. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht. So nah. Gell? Die Menschen sehnen sich nach Gottes Nähe. Gott wird an sie herantreten. Ganz nah kommen zum Gericht. Und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Gott kommt ganz nahe, aber zum Gericht. Und das geht ganz schnell. Es dauert nicht lange, bis man die Beweismittel durchgegangen ist und bis sichtbar geworden ist, was in den Menschen steckt, wie sie sind. Es dauert nicht lange, bis klar wird, die können nicht leben vor Gott. Sie sind ganz anders als er. Es dauert nicht lange, das Urteil zu fällen. Wer wird jetzt da verurteilt? Und es klingt sehr schrecklich. Es klingt furchtbar. Wer wird verurteilt? Wir haben hier eine kleine Liste von Menschen, die verschieden sind, aber die vor allem eine Sache tun. Das macht sie alles gleich. Alle gleich. Schau in Vers 5. Was machen die alle gemeinsam? Sie fürchten mich nicht, spricht der Herr. Das verbindet die Menschen, die gerichtet werden. Sie fürchten mich nicht. Gott, es ist ihnen egal. Vielleicht ignorieren sie ihn komplett. Sie kümmern sich um irgendwas anderes, was ihnen jetzt gerade in dem Moment wichtiger ist. Sie hören überhaupt nicht hin, wenn er redet. Und es ist ihnen egal. Kann sein. Oder vielleicht denken sie, naja, der wird schon irgendwo da oben in dem Himmel sein. Und der ist sicher nett, er ist sicher von mir beeindruckt, wenn er mein Leben sieht. Ich bemühe mich, das Richtige zu tun. Ab und zu, okay, muss man zugeben, mache ich was, was nicht gut ist. Aber im Großen und Ganzen kann Gott recht zufrieden sein mit mir. Und das nennt die Bibel Gott nicht fürchten. Weil du so tust, als könntest du Gott irgendwie beeindrucken. Weil du ihn degradierst zum kleinen Gartenzwerg. Der wird schon nett sein, so wie mein Opa. Der war auch immer nett mit mir. Und dem Opa ist es vor allem darum gegangen, dass alle eine schöne Zeit miteinander gehabt haben. Und dass wir ihn dann wieder Mittagsschlafel machen lassen. Oh Gott, ist kein Opa. Sache ist todernst. Gott fürchten bedeutet es zuzugeben, dass wir in seiner Welt leben, vor ihm, dass wir ihm gehören und dass wir aber auf ihn pfeifen, dass es uns ganz egal ist. Meistens leben wir so, wie es uns passt, ohne Gott zu fürchten. Es verbindet diese Menschen hier. Und das zeigt sich natürlich in jedem Leben ganz anders. Und auch hier, die Leute zeigen ganz unterschiedlich, dass sie auf Gott einfach pfeifen. Und das führt aber dazu, dass sie gewisse Dinge machen. Zum Beispiel, die einen versuchen, wie Gott durch sein Wort die Welt zu schaffen. Das nennt man Zauberei, dass man versucht, die Welt wie Gott ein bisschen zu manipulieren. Oder andere zerreißen die engsten Beziehungen, die sie haben, weil sie denken, Hauptsache ich. Und wenn Person X nicht mehr wichtig ist in meinem Leben, mir nichts mehr bringt, weg mit dir oder ihm. Andere brechen ihre Versprechen. Es ist eh ganz egal, was ich sage. Das sind alles Ausdrücke dafür, dass sie mit Gott nichts zu tun haben. Denn Gott haltet seine Versprechen. Gott zerreißt nicht die Beziehungen, die die wichtigsten sind. Gott kannst du nicht manipulieren. Andere wieder beuten andere Menschen aus, wenn sie schwach genug sind. Die Arbeiter kriegen am Abend nicht ihren Lohn und haben dann nichts zum Essen. Das sind diese Tagelöhner, die da erwähnt wurden, die waren ganz arm. Und die haben wirklich ihren Lohn am Abend braucht, damit die Familie was zum Essen gehabt hat. Und wenn du ihnen das nicht gibst, das ist furchtbar für die. Oder andere unterdrücken Frauen und Kinder. Andere unterdrücken Ausländer. Sind ausländerfeindlich. Das alles hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie Gott ist. Es zeigt eindeutig, dass so ein Mensch nicht mit Gott in Kontakt ist. Gott liebt die Schwachen. Gott setzt sich ein für die Schwachen. Gott liebt die Ausländer. Gott liebt die Kinder, die Frauen, die Arbeiter. Aber diese Menschen zeigen einfach durch ihre Taten, was in ihnen drin steckt, dass sie einfach auf Gott pfeifen. Es ist also keine vollständige Liste, wie Menschen sind, die gottlos leben, aber sind sichtbare Früchte, einige sichtbare Früchte von Leuten, die um sich selbst kreisen und die sich nicht vor Gott beugen. Die eingefroren sind und die Schlacke ist in ihnen drinnen und die Schlacke bleibt in ihnen drinnen. Und dieser Dreck hat einfach in Gottes Gegenwart nichts verloren. Du kannst es nicht zusammenbringen. Das geht nicht. Du kannst nicht selbstsüchtig und egoistisch in den Himmel kommen. Das passt nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht Wasser und Öl vermischen. Du kannst nicht die zwei Pole von einem Magneten zusammenbringen. Es klappt einfach nicht. Das ist die Antwort auf die zweite Anklage, die die Menschen haben gegen Gott, dass sie sagen, wo ist der Gott des Gerichts? Und Malachi sagt uns ganz klar, der Herr sagt klar, der Gott des Gerichts kommt sehr schnell und er kommt sehr nahe. Und er kommt dann nicht, um zu reinigen, sondern er kommt, um zu richten. Das ist die zweite Möglichkeit. Gottes Gericht. Dass der Mensch, der einfach das will, gottlos leben will, der kriegt dann die Rechnung präsentiert am Ende seines Lebens. Er trägt die Strafe für sein gottloses Leben, mit dem er andere zerstört hat und sich selber. Gott kommt ganz nahe und es dauert nicht lang, bis das alles auffliegt und klar ist und das Gericht vollstreckt wird. Das ist die zweite Möglichkeit für einen Menschen. Keine Veränderung, keine Reinigung, keine Beziehung zum Herrn, sondern Strafe. Jetzt sind wir den Text durchgegangen und jetzt möchte ich noch überlegen, was das mit uns zu tun hat und was das für uns bedeutet. Und das Erste, was mir da so groß aufgefallen ist, ist Gottes Gnade. Das überrascht euch jetzt vielleicht, aber erinnert euch, dass der Malachi Jahrhunderte vor Weihnachten geschrieben hat, vor dem ersten Jahrhundert. Und das ist passiert, was der Malachi da sagt. Es ist tatsächlich der Bote gekommen, der den Weg bereitet hat, und der Herr ist wirklich in den Tempel gekommen. Aber dieses Kommen Gottes war ganz anders als erwartet, oder? Das hat man sich nie gedacht, dass das so sein wird. Der Bote war Johannes der Täufer. Das steht ganz klar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Kannst du nachschauen, wie Jesus sagt, Johannes war der, von dem der Malachi da spricht. Er hat den Weg vorbereitet. Und dann ist Gott tatsächlich gekommen in seinen Tempel. Wir haben ja das miteinander schon durchgemacht im Markus-Evangelium, wie Jesus dort Gericht haltet. Wie jeder, der zu ihm kommt, auf einmal wird es klar, was in dem drinnen steckt. Die Hartherzigkeit, die Überheblichkeit, die Gottlosigkeit, die vorgespielte Liebe zum Herrn, wie das alles auf einmal nach oben gespült wird durch die Anwesenheit von Jesus im Tempel. Da wird Gericht gehalten. Niemand hat da bestehen können. Und dann ist tatsächlich Gericht gehalten worden über alle bösen Taten, über alle Gottlosigkeit. Aber das Unglaubliche an Gott ist, dass dieses harte Gericht nicht die Menschen getroffen hat, sondern dass er das gegen sich selbst gerichtet hat. Jesus am Kreuz hat alle Schlacke der Welt in sich aufgenommen und Gott hat dort die gerechte Strafe vollzogen, so dass Menschen nicht automatisch gerichtete Menschen werden, sondern dass es eine Chance gibt, dass sie verändert werden. Gott ist so gnädig. Er macht es ganz anders, wie man sich das erwartet hätte. Und er ist so geduldig. Das Ganze ist natürlich eine Einladung, ihm wieder neu zu vertrauen. Das Gericht kommt noch nicht. Gott ist noch geduldig, auch wenn die Menschen ihn an die Grenzen seiner Geduld bringen und er sagen muss, ihr ermüdet den Herrn. Trotzdem ist er immer noch geduldig, damit noch viele von uns und viele in Wels ihre Meinung ändern. Gott nahe kommen lassen, um seine Veränderung zu erleben, nicht sein Gericht. Deswegen lass Gott nahe kommen und dich verändern. Und das andere Thema, das da so groß ist, ist die Nähe Gottes. Viele sehnen sich nach der Nähe Gottes. Viele wollen gern Gott nahe sein. Manche Leute denken, dass sie es dadurch erreichen, indem sie ein Lied 50 Mal singen, mit Lautstärke aufgedreht auf 12, wo es nur bis 10 geht eigentlich. oder mit 700 Leuten gemeinsam. War Gott auf einer Konferenz und wir haben mit 700 Leuten gemeinsam Gott angebetet. Wir haben sehr laute Musik gehabt. Aber Gottes Nähe ist nicht automatisch ein Rockkonzert. Das ist natürlich, wenn du ins Fußballstadion gehst, dann bewegt dich das auch sehr und du fühlst dich super. Weil es ist cool, wenn viele Menschen miteinander ole, ole singen. Das ist cool, sicher bewegt dich das. Aber das ist nicht die Nähe Gottes. Und genauso kannst du gehen mit 700 anderen Leuten. Laute Musik, Texte sind auch gut. Man kann sie ja 50 Mal singen, deswegen kommt Gott nicht näher. Ich habe ja einen Bekannten, der auch unsere Gemeinde schon besucht hat, der war früher zen-buddhistischer Mönch. Und er hat mir erzählt von einer Konferenz, wo eine super Band war und dann war das Lied vorbei und der Klavierspieler hat immer nur einen Ton gespielt. Ding, 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 ding. Oh, und das war so eine tolle Atmosphäre. Und dann sagt er mir, ja, das haben wir bei unseren Zen-Meditationen auch so gemacht. Das ist kraftvoll, das bewegt dich innen drinnen natürlich. Deine Gefühle werden bewegt. Aber ist das die Nähe Gottes? Viele wollen Gott nahe sein und suchen so. Manche erfahren Gott auf diese Weise. Ich will das ja nicht. Ich möchte nicht, dass wir aufhören zum Singen. Ich mag das gern. Ich möchte, dass wir noch viel lauter singen miteinander. Aber Fußballmatch-Atmosphäre, Meditationstricks, die können uns bewegen, aber das ist nicht die Nähe Gottes. Wenn Gott nahe kommt, dann verändert dich das. Tief drinnen, dann kommt die Schlacke raus. Kann es sein, dass Gott die Probleme, die in deinem Leben gerade bestehen, die gerade da sind, dass Gott diese Probleme dazu verwendet, um dir nahe zu sein? Er dreht die Hitze auf und du wirst weich und dann lebst du anders und die Schlacke kommt raus und er brennt alles weg. Und andere sehen das. Wie weich du wirst, wie verändert durch seine Gegenwart in deinem Leben. Und andere kriegen auch Sehnsucht nach dieser Nähe Gottes. Ja, Gott nahe zu sein bedeutet nicht einmal in der Woche emotionales Hocherleben. Gottes Nähe verändert dich. Und es gibt nur zwei Wege im Leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Jeder Mensch fängt damit an, er baut sein eigenes Reich. Und dann kommt Jesus und er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und manche Menschen begegnen diesem Jesus und sie finden ihn super und sie denken sich, toll, jetzt kriege ich Gottes Hilfe dafür, dass er mein Reich baut. Ich kann ihn sogar darum bitten, mein Reich zu bauen. Aber Jesus sagt, dein Reich ist gar nicht so toll. Das wird nicht bestehen, das führt zu nichts, das besteht nur aus Schlacke. Das brennt weg, das zerbröselt. Komm doch zu mir, ich brenne die Schlacke weg und dann wirst du echtes Gold sein. Und ich verändere dich und du kannst für mein Reich leben. Das führt zu was. Das sind die zwei Wege. Baue ich mein Reich? Auch gerne mit Hilfe von Jesus. Oder sage ja, möchte gern in deinem Reich leben. Das führt zu was. Lass Gott nahe kommen und dich verändern. Und vielleicht geht es dir da so wie mir. Weil ich habe vor einigen Jahren, das ist schon über 10 Jahre her, da habe ich auf einmal gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, will ich das gar nicht, dass Gott auf einmal nahe kommt. Der soll wegbleiben. Der soll mir nicht so nahe kommen. Weil was passiert dann? Da fragt mir vielleicht was. Und auf einmal, was ist dann? Hallo? Was ist, wenn er auf einmal so nahe kommt? Und ich hab gemerkt, ich habe Angst gekriegt davor, dass Gott mir so nahe kommt. Ich habe an meinen eigenen Vater denken müssen, der auch, den ich sehr lieb und der mich liebt, aber der auch eher distanziert war. Und der hat riesige Hände gehabt. Und ich habe mir gedacht, wenn Gott jetzt nahe kommt mit seinen großen Papa-Händen, der tut mir irgendwie weh. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dir denkst, ich weiß nicht. Aber ich kann das sagen, dass Gott anfängt, dich weich zu machen und nach die Sachen rausholt aus deinem Leben, die tot sind, die zu nichts führen, das ist das Beste, was dir passieren kann. Gott liebt uns. Gottes Liebe ist so groß, dass er uns nicht einfach richtet, sondern dass er uns verändern will und dass er sein Reich mit uns bauen will. Dass er uns einladet, mit ihm zu leben. Da müssen wir keine Angst davor haben. Denn es wird das Beste sein, was uns passieren kann. Lass Gott nahe kommen und dich verändern. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt in der Stille, ohne laute Worte, alles sagen, was uns jetzt gerade bewegt oder was wir dir gerne jetzt sagen möchten. Vater, wir staunen und wir danken dir, dass du nicht einfach wartest bis zum Gerichtstag und dann ein schneller Zeuge gegen uns bist, sondern dass du uns jetzt einladest, in dein Reich zu kommen. Herr, bitte für jede und für jeden von uns, die noch in seinem eigenen Reich baut, dass wir aufhören damit, umkehren, dir alles geben. Herr, und wir danken dir, dass wir keine Angst haben müssen vor dir, weil du so ein zärtlicher Gott bist. Herr, du weißt genau, wie du uns so veränderst, dass wir dir Ehre bringen. Und wir wissen genau, dass du bereit bist, zum Äußersten zu gehen in deiner Liebe, weil du alles gegeben hast, sogar dein Leben. Jesus, du hast dein Leben am Kreuz gegeben und es macht uns so sicher, dass wir bei dir sicher sind. Dass du ein guter Hirte für uns bist, der uns nicht zerbricht, wenn er uns angreift, sondern heilt, reinigt und immer schöner erstrahlen lässt. Das wünschen wir uns von dir, Herr. Nimm die Angst weg und hilf uns. Komm du uns wieder nahe. Amen.